Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute darf ich die Rabea begrüßen. Hallo Rabea.
Hallo Stefan.
Rabea, eine Frage ganz am Anfang, das ist so ein bisschen typisch hier für unseren Podcast. Da musst du dich jetzt mal ganz schnell entscheiden, bist du eher Einzelgängerin oder ein Gruppenmensch?
Gruppenmensch.
Gruppenmensch, okay. Was fasziniert dich da so daran, in Gruppen unterwegs zu sein, unter anderen Menschen unterwegs zu sein?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so direkt so greifen kann, aber also ich finde es einfach langweilig oder fände es langweilig, vielmehr allein zu sein. Ich finde, es gibt so viel Bereicherndes einfach zu entdecken, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist, wo man selber gar nicht drauf kommen würde, solange man allein ist, und das möchte ich einfach gar nicht gern verpassen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, einfach auch mit Menschen unterwegs zu sein und sich vielleicht auch von ihnen so ein bisschen inspirieren zu lassen. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir hier in diesem Podcast eigentlich auch haben, dass wir die Mitarbeiter, die hinter der Arbeit von Wycliffe stehen, etwas persönlich kennenlernen wollen. Und jetzt bist du tatsächlich ein, ich nenne es mal Sonderfall, weil du gar nicht aktuell bei Wycliffe arbeitest. Du hast vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das war, einen Kurzzeiteinsatz mit Wycliffe gemacht. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, wie so der Kontakt von dir zu Wycliffe zustande gekommen ist. Und dann schauen wir mal weiter, was du überhaupt jetzt aktuell machst.
Ja, ich versuch's mal kurz zu machen, aber es war tatsächlich eigentlich eine längere Geschichte, würde ich sagen. Also der Kurzzeiteinsatz hat dann letzten Endes 2018 stattgefunden. Ich kannte Wycliffe aber schon viel, viel länger. Also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann so mein erster Berührungspunkt war. Das muss irgendwann in meiner Kindheit schon gewesen sein, weil meine Eltern immer schon eine Mitarbeiterin von Wycliffe unterstützt haben und dementsprechend waren dann die Wycliffe-Magazine oder auch mal sie selbst einfach bei uns zu Hause anzutreffen. Und daher hat mir Wycliffe schon immer irgendwie was gesagt. Und im Lauf meiner Schulzeit hat sich dann auch sehr deutlich gezeigt, dass ich es auch sehr mit Sprachen habe. Und von daher war das immer interessant für mich. Und ich habe letzten Endes dann auch ein sprachwissenschaftliches Studium gemacht in Augsburg. Zwischen meinem Abi und meinem Studium war ich aber ein Jahr im Ausland in Peru. Und dann wollte ich im Studium gerne einfach wieder nach Peru und habe von einem Kommilitonen und Freund von mir mitbekommen, dass es eventuell bei Wycliffe die Möglichkeit geben könnte, ein sprachwissenschaftliches Praktikum in Peru zu machen. Und da bin ich dann endgültig sehr hellhörig geworden und habe mich dann in Verbindung gesetzt und Wycliffe intensiver kennengelernt, war auf den Infotagen, weil mich die ganze Arbeit rund um Sprache, Sprachforschung, Übersetzung einfach sehr interessiert und fasziniert hat. Ja, letzten Endes hat es mit Peru dann doch nicht geklappt, sondern es ist dann Mexiko geworden. Und ich konnte das Ganze im Rahmen von meinem Studium machen als Auslandssemester oder Auslandspraktikum. Genau, habe sogar meine Bachelorarbeit auch über Bibelübersetzung geschrieben. Genau, also es war so eine ganze Phase, wo ich mich ja recht intensiv mit Wycliffe und allem drumherum beschäftigt habe.
Was hast du dann konkret auch in deinem Einsatz, deinem Praktikum in Mexiko gemacht?
Es war so ein bisschen aufgeteilt. Also grundsätzlich hatte ich sehr viele Freiheiten und konnte aus vielen Möglichkeiten auswählen. Ich war auf einem, also den größten Teil der Zeit war ich bei einem Zentrum, wo immer wieder verschiedene Workshops und Schulungen stattgefunden haben für die Wycliffe-Mitarbeiter, auch für die einheimischen Mitarbeiter, und durfte da einfach an verschiedenen solcher Workshops teilnehmen, um das einfach kennenzulernen. Dann hatte ich selbst so ein kleines Sprachprojekt. Da ging es darum, dass in einer Sprache gerade schon eine Bibelübersetzung am Laufen war und es im Nachbardorf oder in der Nähe eine sehr eng verwandte Sprache gab, wo es zu dem Zeitpunkt aber gerade kein Projekt mehr gab. Und die Idee war dann, dass man einfach einen linguistischen Vergleich machen könnte von diesen beiden Sprachen und dann mithilfe von Computerprogrammen und so schneller zu einer Übersetzung für diese zweite Sprache kommen könnte. Also wenn für die erste Sprache die Übersetzung fertig ist, man dann das mit der linguistischen Analyse kombiniert, dann hat man schon mal einen Rohentwurf für die Übersetzung für die zweite Sprache. Und da habe ich einfach in einem kleinen Teilbereich der Grammatik bei Pronomen, glaube ich war es, ein bisschen geforscht und ein bisschen untersucht, wie sich die Pronomensysteme der beiden Sprachen unterscheiden. Und ein weiteres kleines Projekt sozusagen waren, ich glaube, 6 Wochen, wo ich eine Mitarbeiterin von Wycliffe Deutschland begleiten durfte, also bei ihr gewohnt habe, weil ihre Teamkollegin gerade nicht da war und sie einfach unterstützt habe. Ich habe dann für sie und ihr Übersetzungsteam gekocht und ja, einfach so im Alltag auch in ganz praktischen Dingen ihr geholfen in dem Dorf, wo sie gewohnt hat und sie über alles ausfragen können und alles hautnah mitbekommen, was das Team so gemacht hat.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig und bunt, von irgendwelchen sprachwissenschaftlichen Analysen bis zum Kochen. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann hast du gesagt, du hast deine Bachelorarbeit auch über das Thema Bibelübersetzung geschrieben. Wie kam es dazu und wie waren da so die Reaktionen darauf von deiner Uni? Würde mich mal interessieren.
Ja, das war in der Tat ziemlich spannend. Es kam dazu, ja, weil ich ja, wie gesagt, mich eh schon sehr für Bibelübersetzung interessiert hatte. Also grundsätzlich Übersetzung war schon immer mein Ding. Das habe ich schon in der Schule gemerkt. Da habe ich in den Klausuren und im Abi immer schon auch einfach besser abgeschnitten, als die meisten es für möglich gehalten hätten oder die meisten anderen es geschafft haben. Und ich bin so jemand, für mich ist ganz wichtig, dass das, was ich tue oder womit ich mich beschäftige, dass das irgendwie Sinn ergibt oder dass ich das als sinnvoll empfinde. Und deshalb kam für mich nicht in Frage, jetzt was mit Übersetzung zu machen, wo aber der Inhalt mich nicht begeistert. Und da war für mich klar, also wenn Übersetzung, dann eigentlich, dann will ich auch Bibel übersetzen oder irgendwas Ähnliches, was einfach mit meinen Überzeugungen im Einklang steht. Und ja, das war so der Hintergrund. Ja, es war ein bisschen ein längerer Weg, da dann auch ein Thema zu finden, was sozusagen akzeptiert wurde, sag ich mal, von der Uni. Also ich habe sehr lange nach einem Thema und nach einem Betreuer gesucht, habe dann aber letzten Endes einen gefunden, der, glaube ich, deshalb offen dafür war, weil er mal einen Kollegen hatte, den er auch aus dem wissenschaftlichen Kontext kannte, der selbst auch mal bei SIL oder Wycliffe gearbeitet hat. Das heißt, ihm hat es schon was gesagt und er fand die Arbeit gut. Ja, irgendwann auf der Strecke habe ich noch ein Buch gefunden an der Uni. Das wurde aus der Bibliothek irgendwie aussortiert und lag da zum Verschenken rum. Das war tatsächlich von einem der Mitbegründer der Übersetzungstheorie von Wycliffe. Genau, das Buch über seine Übersetzungstheorie. Da bin ich eigentlich mehr oder weniger nur so drauf gestoßen oder drüber gestolpert, habe mich davon dann inspirieren lassen. Dann irgendwann bin ich noch über einen Artikel gestoßen, der mir dann quasi die entscheidende Idee gegeben hat, wie ich, obwohl ich damals noch kein Hebräisch oder Griechisch konnte, trotzdem wissenschaftlich fundiert was über Bibelübersetzung machen konnte. Und das alles in Kombination zusammen hat dann dazu geführt, dass es geklappt hat. Aber ich habe zuerst mal sehr viele Absagen von Dozenten bekommen, die gesagt haben, also ohne Hebräisch und Griechisch Kenntnisse können Sie das vergessen, können Sie nichts über Bibelübersetzung schreiben.
Aber sehr cool, dass es dann am Ende doch noch geklappt hat. Und man merkt dir auf jeden Fall an, dass dein Herz durchaus auch für Bibel und Bibelübersetzung schlägt. Aber nicht nur. Du bist ja jetzt, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, keine Wycliffe-Mitarbeiterin geworden. Was ist dann weiter passiert nach deinem Studium?
Ja, es kam dann ein bisschen anders, als ich das damals gedacht hatte. Ich hätte mir damals eine direkte Mitarbeit bei Wycliffe durchaus vorstellen können. Und bin inzwischen aber im Haus des Gebets in St. Georgen, wo ich auch herkomme, hier wieder zurück. Ja, das kam so, dass ich mit dem Gebetshaus auch schon während meinem Praktikum in Mexiko in Verbindung geblieben bin. Das Gebetshaus mich da auch im Gebet unterstützt hat. Und immer mehr in der Zeit selber auch so einen Schwerpunkt oder einen Fokus für das Thema unerreichte Volksgruppen entwickelt hat und angefangen hat, da immer mehr auch gezielt dafür zu beten. Und dann war so der Gedanke, ja, da könnten wir langfristig bestimmt irgendwie zusammenarbeiten. Und Plan A wäre eben gewesen, ja, ich gehe selbst ins Ausland und das Gebetshaus unterstützt mich, betet für mich und meine Arbeit und so weiter. Aber letzten Endes ist es jetzt so, dass ich erstmal hier geblieben bin als Berufsbeterin, so nennen wir uns Hauptamtliche oder ja Angestellte vom Gebetshaus. Und alles, was wir hier machen rund um das Thema unerreichte Volksgruppen, ist sozusagen in meinem Bereich. Also da habe ich jetzt sogar ein kleines Team, was ich leiten darf. Und da sind verschiedene Dienste oder Arbeitsbereiche jetzt über die Jahre draus entstanden.
Du hast gesagt, gerade so ein bisschen der Schwerpunkt auf unerreichte Volksgruppen. Was genau ist das? Wie können wir uns das vorstellen? Wie definiert man eine unerreichte Volksgruppe?
Ja, sehr gute Frage. Eigentlich sind es zwei Definitionen. Also zuerst vielleicht mal die Frage, was ist überhaupt eine Volksgruppe? Wir denken ja oft so in unserer modernen Welt eher in Ländern, die ja durch politische Grenzen und so weiter einfach geprägt sind oder politische Einheiten sind. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man die Menschheit sozusagen betrachten kann. Und es ist auch nicht die Brille sozusagen, durch die Bibel die Menschheit betrachtet, sondern die Bibel denkt sozusagen eben in Volksgruppen oder in ethnischen Gruppen. Also da geht es darum, welche Menschen gehören von ihrer Abstammung her zusammen und haben dann oft auch eine gemeinsame Sprache, einfach gemeinsame Traditionen, eine gemeinsame Kultur, oft auch eine gemeinsame Religion. Ja, eins oder mehreren von diesen Kriterien. Und eine unerreichte Volksgruppe ist eben eine von solchen Gruppen, die im Sinne vom Evangelium noch nicht erreicht ist. Also es bedeutet nicht, dass man im geografischen Sinne sie noch nicht erreicht hat. Also jetzt nicht das, was man sich vielleicht manchmal so klassischerweise vorstellt, von wegen, die sitzen irgendwo im Busch und man kommt gar nicht hin oder irgendwo auf der einsamen Insel und niemand ist da jemals hingekommen. Das meint es nicht, sondern es meint, das Evangelium ist noch nicht auf eine Art und Weise dorthin gekommen, dass es sich verbreiten konnte in dieser Volksgruppe. Und ganz konkret, ganz praktisch bedeutet es, dass es noch keine Gemeinde gibt in dieser Volksgruppe, die das Evangelium auch innerhalb der Volksgruppe weitergeben kann. Manchmal gibt es schon einzelne Christen oder ganz kleine einzelne Gemeinden. Oft sind die aber eben entweder so wenige oder ja einfach so schwach aufgestellt noch oder noch so jung im Glauben, dass die noch sozusagen die Unterstützung von außen brauchen, damit das Evangelium und das Reich Gottes sich innerhalb dieser Kultur, dieser Volksgruppe noch weiter ausbreiten kann.
Von wie vielen unerreichten Volksgruppen kann man aktuell ungefähr ausgehen, die es weltweit gibt?
Ja, Stichwort ungefähr. So ganz genau weiß es wahrscheinlich niemand, weil es eben da auch dann doch noch mal leicht andere Definitionen gibt, und so weiter. Aber so ganz grob ist es, sind es gut 7.000 momentan noch, wenn man also eine sehr enge Definition verwendet und diese Volksgruppen auch pro Land extra zählt. Also manche Volksgruppen oder viele eigentlich leben ja über Ländergrenzen hinweg auch verteilt. Und bei dieser Zählung, wo man auf über 7.000 kommt, würde man eine Volksgruppe, die zum Beispiel in zwei Ländern lebt, auch zweimal zählen, also für jedes Land einmal.
Okay, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine ordentlich große Zahl an Volksgruppen, also definitiv noch etwas, was bebetet werden kann. Und das ist ja genau auch so dein Schwerpunkt oder auch überhaupt der Schwerpunkt oder ein Schwerpunkt vom Haus des Gebets in St. Georgen. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie passt das bei euch so zusammen, Gebet und die unerreichten Volksgruppen?
Ja, das passt hervorragend zusammen bei uns. Ich würde sagen, es gibt so zwei, nee, eigentlich drei ganz konkrete Ebenen oder Bereiche, wo sich das bei uns zeigt. Die erste Ebene ist unser sogenannter Boilerraum. Das ist unser Fürbitteraum. Also wir haben verschiedene Gebetsräume in unserem Gebetshaus mit verschiedenen Schwerpunkten. Und alles, was mit Fürbitte zu tun hat, findet eben in diesem sogenannten Boilerraum statt. Dort sind wir dran, wirklich eine Gebetskette aufzubauen, wo wir glauben, dass die irgendwann wirklich auch rund um die Uhr laufen wird. Und es gibt immer einstündige Gebetstreffen, wo kleine Teams, zwei, drei Leute, sich regelmäßig treffen, immer zur gleichen Zeit in der Woche und für das gleiche Thema beten. Und in dem Rahmen ist eben einer unserer zwei Schwerpunkte, was wir die unerreichte Welt nennen, also ja, die unerreichten Volksgruppen. Innerhalb dessen ist bei uns nochmal die islamische Welt auch so ein bisschen so ein eigener Schwerpunkt, aber wir haben auch einige Fürbitter, einige Mitarbeiter, die auch für andere Länder und Volksgruppen beten. Und daraus ist eigentlich alles entstanden. Also das machen wir schon seit Jahren, dass wir dort diese Fürbittestunden haben, jede Woche, jeden Tag eigentlich. Und das nächste ist unsere Gebetsinitiative für unerreichte Volksgruppen, die wir vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren starten durften. Das Ganze läuft unter dem Dach von der Evangelischen Allianz in Deutschland und wurde in der Allianz Gebetswoche vor 2 Jahren ganz offiziell gestartet. Und das sieht so aus, dass wir für jeden Monat eine von diesen vielen, vielen unerreichten Volksgruppen aussuchen und vorstellen, mit dem Ziel, dass Leute dann mit dafür beten können. Das sieht ganz konkret so aus, dass es einen Gebets-Newsletter gibt, immer Anfang des Monats mit dieser Volksgruppe, wo sie vorgestellt wird, so eine Art Steckbrief und auch sehr gut und aufwendig recherchierte Hintergrundinformationen. So ein bisschen einfach die Fakten, aber wir versuchen auch so ein bisschen interessante Dinge oder Fun Facts immer wieder reinzubringen. Und der zweite Teil davon sind dann ganz konkrete Gebetsanliegen, auch immer in Verbindung mit einer Bibelstelle, dass man einfach auch inspiriert durchs Wort Gottes dann beten kann für diese Volksgruppe. Und da arbeiten wir auch immer wieder mit Werken zusammen, die uns da Informationen auch zur Verfügung stellen. Und der dritte Bereich ist, dass wir ja auch einfach den Kontakt und den Austausch suchen mit Mitarbeitern von christlichen Werken. Wir bieten eine sogenannte Auszeit an, direkt bei uns vor Ort, dass Mitarbeiter von christlichen Werken, die unter Unerreichten arbeiten, oder auch in Heimatbüros von solchen Organisationen, einfach eingeladen sind, ein paar Tage bei uns zu verbringen in dieser Atmosphäre von Gebet, dass sie da angeleitet werden, inspiriert werden und einfach auftanken können für ihre Arbeit.
Und ich nehme an, beziehungsweise das ist jetzt natürlich dann auch so die Verbindung, die du nach wie vor mit Wycliffe hast, dass es da auch durchaus Connections, gibt. Magst du vielleicht da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Richtig, ja. Die Connection grundsätzlich steht ja schon seit ein paar Jahren, wie gesagt, und ist eben jetzt auch in dem Bereich weiter gewachsen, was uns sehr freut, was mich persönlich natürlich auch sehr freut. Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, für diese Gebetsnewsletter arbeiten wir auch immer wieder mit Werken zusammen, weil wir natürlich so einiges an Informationen selber recherchieren können, aber so die wirklich spannenden Informationen, gerade auch was die Einblicke hinter die Kulisse betrifft oder die konkreten Gebetsanliegen, das können uns eigentlich am besten die Leute sagen, die selber in so einer Volksgruppe arbeiten oder irgendwie Kontakte dorthin haben. Und ja, so kam es, dass ich da auch mit Wycliffe schon länger im Gespräch war. Und wir auch schon einen Gebetsnewsletter veröffentlicht haben über eine Volksgruppe, wo wirklich Mitarbeiter beteiligt waren am Projekt, sodass wir da ganz konkrete Einblicke und Informationen bekommen haben, die wir dann damit verarbeiten konnten in unserem Gebetsnewsletter. Genau, so ist es eine Zusammenarbeit.
Ja, das ist gut. Und damit bist du jetzt auch ganz offiziell qualifiziert dafür, hier in diesem Wycliffe-Podcast teilnehmen zu dürfen, gewissermaßen. Ganz unabhängig davon, ist sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Was mich jetzt auf jeden Fall auch noch interessieren würde, du bist Berufsbeterin. Das heißt, du hast eigentlich allein schon sozusagen mehr oder weniger Vollzeit Zeit, dir Zeit zum Gebet zu nehmen. Aus eigener Erfahrung kenne ich das, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die Zeit, sich zum Beten zu nehmen in so einem vollen Alltag mit Beruf, mit Familie, mit was auch immer alles noch zu erledigen ist, mit dem Alltag eben. Kannst du vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man das Gebet einfach ganz konkret so in den Alltag mit einfließen lassen kann?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die ich sagen könnte. Vielleicht erst mal kurz zum Thema Gebet, was ist überhaupt Gebet? Ich glaube, es fängt eigentlich schon dabei an, sich bewusst zu machen, wie weit dieser Begriff ist. Also wenn ich oder generell wir vom Gebetshaus Gebet sagen, dann meinen wir weitaus mehr als dieses, was viele sich vielleicht im ersten Moment vorstellen, von man setzt sich hin, faltet vielleicht die Hände, schließt die Augen und ja, trägt irgendwie Gott seine Anliegen vor. Das hat natürlich seine Berechtigung und seinen Platz und ist ein großer Teil. Aber ich würde Gebet auch von der Bibel her als was viel Weiteres verstehen. Also ich würde sagen, alles, was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat, alles, was uns wachsen lässt in der Beziehung zu Gott, alles oder was ein Ausdruck ist unserer Beziehung zu Gott, alles, was mit Gemeinschaft mit Gott zu tun hat oder uns in diese Gemeinschaft führt, das ist in gewisser Weise Gebet. Und das kann zum Beispiel auch sein, was ich zum Beispiel ganz oft mache, wenn ich merke, es gibt ein Thema einfach in meinem Alltag, was mich beschäftigt, dann versuche ich mir die Zeit zu nehmen. Beziehungsweise, ja, wenn ich merke, es beschäftigt mich eh, dann ist es eh präsent. Dann setze ich mich hin, ich habe ein Tagebuch, ein Gebetstagebuch und ja, versuche ganz bewusst einfach vor Gott und mit Gott ja, meine Gedanken zu sortieren, mir das aufzuschreiben. Und das ist dann nicht, ja, dass ich alles, was ich dann da mache, sofort als Gebet formuliere, aber ich bin in einer Haltung von Gebet und ich mache mir die Gedanken, die ich mir eh machen würde, mit Gott zusammen und bringe sie dann letzten Endes aber auch wieder vor ihn und lade ihn ein, in dem Ganzen mich zu leiten oder zu mir zu sprechen oder je nachdem, was das Thema ist. Das zum Beispiel finde ich sehr hilfreich, sich einfach immer wieder Zeiten zu nehmen, um zu reflektieren, aber das eben auch bewusst mit Gott und vor Gott zu tun.
Ich erinnere mich, dass du selber mal vor einiger Zeit bei einem Gebetsmorgen bei Wycliffe dabei warst und so ein bisschen da was zum Thema Gebet auch erzählt hast. Also es gibt immer so Gebetsmorgende, die wir bei Wycliffe haben, um für verschiedene Anliegen auch eben ganz konkret zu beten. Und da warst du einmal als Gast dabei. Ja, ich meine, du hast da etwas zum Thema mit der Bibel beten gemacht. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Ja, das ist was, wo ich ein absoluter Fan davon bin. Ich sage immer, ich könnte meinen Job als Berufsbeterin ohne mit der Bibel zu beten wahrscheinlich gar nicht machen. Das ist was sehr, ein sehr grundsätzliches Prinzip, was wir hier so entdeckt haben oder ja, leben und praktizieren im Gebetshaus, dass eigentlich die Bibel und das Gebet dafür gedacht sind oder dass, ja, dass es zusammengehört, dass das eine eigentlich total vom anderen profitiert. Ich denke, viele von uns sind eher so aufgewachsen, dass sie immer irgendwie hören, ja, also im Leben als Christ, da gibt es Gebet, da betet man irgendwie und es hat irgendwie mit der Bibel zu tun, dass man die liest, dass man die studiert, dass man sich damit beschäftigt. Aber richtig cool wird es, wenn man das beides zusammenbringt. Das kann in ganz vielen verschiedenen Bereichen so sein. Also das kann sein, wenn es um Anbetung geht, das kann mehr in so eine kontemplative Richtung gehen. Und was ich jetzt bei dem Gebetsmorgen schwerpunktmäßig gemacht habe, war das Ganze anzuwenden auf das Thema Fürbitte. Also wenn wir es mit Themen zu tun haben, mit Gebetsanliegen zu tun haben, sich dann Passagen aus der Bibel zu nehmen, die sogar schon als Gebete formuliert sind oder als Gebete gedacht sind. Da gibt es einige davon, zum Beispiel schon allein die Psalmen. Das ist ein ganzes Buch der Bibel, was eigentlich nur aus Gebeten besteht. Aber auch im Neuen Testament finden wir ganz viele sogenannte biblische Gebete, zum Beispiel von Jesus selber, das Vaterunser, oder auch Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Aber auch in den Briefen von den Aposteln finden wir einige Passagen, wo sie entweder der Gemeinde schreiben oder beschreiben, was sie für sie beten, oder wo sie auffordern, was die Leser für sie beten sollen. Und wenn wir das entdecken, das nicht einfach nur zu lesen, sondern das zu unseren eigenen Gebeten zu machen, dann kann das unser Gebetsleben total bereichern, weil es uns ja ganz oft Sprache gibt und Wortschatz gibt und auch Ideen gibt und Inspirationen gibt und sozusagen Stoff liefert, was wir denn so sagen könnten. Es geht natürlich nicht darum, möglichst viel zu sagen, aber manchmal haben wir selber einfach nicht so die Worte für das, was wir vielleicht ausdrücken wollen. Oder uns fehlt einfach so ein bisschen die Inspiration und nach 2 Minuten fällt uns nichts mehr ein, aber wir würden eigentlich gerne noch mehr beten. Und da können diese biblischen Gebete eine totale Hilfe sein. Sowohl wenn wir allein beten als auch in Gemeinschaft, da hat es dann noch den Effekt, dass wir in eine ganz andere Einheit kommen und in, ja, das ist eine ganz tolle Eigendynamik einfach dann entwickelt, weil wir auf einmal eine gemeinsame Grundlage haben, weil nicht mehr jeder irgendwas betet, wie er gerade denkt, sondern weil wir uns anhand von einem Bibeltext oder weil wir uns diesen Bibeltext sozusagen entlanghangeln im Gebet und das, was da drin steht, nutzen, um unsere Anliegen dann damit zu verbinden und ja, das sozusagen in eigenen Worten nochmal beten, was Gott uns da eigentlich schon gegeben hat. Weil wir glauben im Gebet und vor allem in der Fürbitte geht es nicht darum, dass wir unsere Anliegen vor Gott bringen, sondern dass wir sein Herz entdecken, dass wir sein Herz kennenlernen. Und deshalb ist es ein super Weg, um wirklich, ja, sozusagen genau ins Schwarze zu treffen, genau das zu beten, was Gottes Wille ist.
Inwieweit hast du oder habt ihr das auch im Haus des Gebets erlebt, dass Gebet tatsächlich auch etwas bewirkt? Also welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, wenn ihr konkret für zum Beispiel eine unerreichte Volksgruppe gebetet habt, dass da dann auch was passiert ist?
Ja, auf jeden Fall. Da kommen auch wieder die Kontakte ins Spiel zu den Werken, die unter solchen Volksgruppen arbeiten. Das ist dann nämlich nochmal ein zusätzlicher Effekt davon. Also wenn wir von einem Werk eine konkrete Volksgruppe vorgeschlagen bekommen haben und im Vorfeld die Infos und die Gebetsanliegen, dann ist auch die Chance höher, dass wir hinterher oder irgendwann im Laufe der Zeit auch ein Feedback bekommen, was sich denn da getan hat. Und da haben wir schon so einiges erlebt. Ein Beispiel war, als wir für eine Volksgruppe in Westafrika gebetet haben. Da haben wir dann hinterher einfach also wir hatten eine konkrete Aktion, eine Schulung für Evangelisation war da das Anliegen, für die wir mitgebetet haben. Und haben dann hinterher ja wirklich ganz konkrete Zeugnisse zugeschickt bekommen, wie diese Einsätze gelaufen sind. Also, dass sie zum Beispiel auf jemanden getroffen sind, der total offen dafür war, ja, dass sie mit ihm über Jesus sprechen konnten. Und er hat dann letzten Endes auch sein Leben tatsächlich Jesus gegeben. Oder sie haben eine Mutter mit ihren Kindern getroffen, die woanders schon Jesus so ein bisschen kennengelernt hatte, aber dann wie nicht weitergekommen war in ihrem Glauben, aber total offen dafür war und unbedingt mehr erfahren wollte. Aber sie hat einfach keine Anlaufstelle sozusagen gehabt, wer ihr da weiterhelfen konnte. Und dann ist eben dieses Team auf dem Einsatz auf sie gestoßen und es hat sich ein Gespräch ergeben, wo sich das dann rausgestellt hat und jetzt können sie weiter begleiten, weiter auch mit Audiobibel zum Beispiel versorgen, in ihrer Sprache, können dafür sorgen, dass diese Frau wirklich im Glauben weiter wachsen kann. Es gibt noch alles Mögliche, das war jetzt nur ein Beispiel.
Mega cool, dann auch so zu sehen, man betet nicht einfach nur gegen die Zimmerdecke, sondern das passiert auch eben wirklich ganz konkret was. Und das motiviert dann ja auch nochmal ganz besonders, denke ich, dran zu bleiben. Wie würdest du jetzt ein bisschen auch so vielleicht in deiner Rückschau mal sagen, haben dich deine Zeiten in Peru und Mexiko geprägt, gerade auch für das, was du jetzt als Berufsbeterin im Haus des Gebets machst?
Ja, absolut. Also ich glaube, ohne diese Auslandseinsätze wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, beziehungsweise dann hätte Gott es vielleicht auf einem anderen Weg gemacht, aber in dem Fall hat er das auf jeden Fall dafür gebraucht, mich sozusagen in diese Spur zu bringen, sage ich mal. Ja, der Auslandseinsatz in Peru, das war ein ganzes Jahr, war natürlich sehr prägend, also zum einen, weil es meine erste wirklich längere intensive Erfahrung überhaupt mit dem Thema Ausland, andere Kultur, andere Sprache und so weiter war. Und insgesamt war es eine positive Erfahrung für mich. Da habe ich so zum ersten Mal gedacht, ja doch, so auch vielleicht mal länger im Ausland leben, das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen. Ich könnte dem was abgewinnen. Und ich habe in dem Kontext auch ganz viele ja, Mitarbeiter von christlichen Werken kennengelernt und ihre Arbeit kennengelernt und ja, bin einfach da so ein bisschen eingetaucht und habe das zum ersten Mal so geschnuppert sozusagen oder so ein bisschen für mich entdeckt. Da war für mich noch gar nichts klar oder so, aber ich habe einfach so gemerkt, ja, doch, das könnte schon auch was für mich sein. Ja, dann auch in Mexiko, ja, war es ähnlich, beziehungsweise hat mich das darin grundsätzlich, ja, weiter bestärkt, einfach zu sagen, ja, ich will, also danach stand dann bei mir ja auch die Entscheidung an, was mache ich dann konkret beruflich, weil mein Studium dann auch zu Ende war. Da habe ich dann schon gemerkt, ja, ich werde irgendwie in dieser Richtung weiterhin unterwegs sein, ob es jetzt selber direkt im Ausland ist oder eben so, wie ich es jetzt mache, von Deutschland aus, aber unterstützend. Ja, das hat für mich schon klar irgendwie die Weichen gestellt, würde ich sagen. Ja, ich durfte dadurch so einfach ja, die Liebe zu der ganzen Vielfalt von Sprachen und Kulturen erst so richtig entdecken. Ja, ich glaube, ich habe auch stark ein Herz dafür bekommen, ja, wirklich zu sehen, dass am Ende alle Kulturen dann wirklich Jesus anbeten. Es geht ja nicht nur darum, dass Menschen gerettet werden. Natürlich, das ist auch ein sehr, sehr großes Anliegen, aber letzten Endes geht es auch um Gottes Ehre. Geht es darum, dass sein Name wirklich bekannt wird auf der ganzen Welt und dass er von allen Völkern und in jeder Sprache angebetet wird. Und ja, das nicht nur so als theologisches Konzept zu haben, sondern wirklich auch ein paar von diesen Sprachen und Kulturen schon selbst ein bisschen kennengelernt zu haben, hat es natürlich ja auch nochmal sehr bestärkt.
Ja, das ist total toll, dass du uns so ein Stück mit reingenommen hast in das, was du machst, was ihr auch im Haus des Gebets in St. Georgen macht. Wer vielleicht ein bisschen mehr auch darüber erfahren möchte, ich verlinke auf jeden Fall das Haus des Gebets und auch die Gebetsinitiative für die unerreichten Volksgruppen in den Shownotes. Da kann man sich auf jeden Fall noch etwas mehr informieren und vielleicht noch ein paar andere zusätzliche praktische Tipps geben. Ich meine, dass du auch ja, so ein bisschen Fortbildung, Schulungen oder sowas in diese Richtung auch anbietest für all diejenigen, die vielleicht dann noch ein bisschen mehr auch wissen möchten. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Ja, über die Jahre von ja einfach der ganzen Erfahrung und so weiter vom Gebetshaus, ja, hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich eben auch immer mal wieder Workshops, Schulungen, Seminare und Ähnliches auch mache. Also sowohl manchmal bei uns vor Ort, wir haben manchmal die Möglichkeit, zu uns zu kommen ins Gebetshaus und wir nehmen Leute einfach mit rein, hatten schon mehrere christliche Werke zum Beispiel zu Gast, die auch beim Thema Gebet ein bisschen was Neues kennenlernen wollten oder eine Schulung machen wollten. Oder man kann mich auch einladen genau, ich war schon auf verschiedenen Tagungen, Konferenzen. Ja, da gibt es Möglichkeiten.
Also, kommt gerne dann auf Rabea zu, wenn ihr da einfach auch nochmal was braucht in eurer Gemeinde, in eurem Werk, wo auch immer ihr unterwegs seid und noch ein bisschen mehr auch zu diesem Thema erfahren möchtet und einfach auch mitwachsen möchtet, neue Ideen bekommen möchtet, die Leidenschaft fürs Gebet vielleicht nochmal neu zu entfachen. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für dieses, ja, gegenseitige Unterstützen, das partnerschaftliche Miteinander mit euch und eben ganz konkret mit dir, Rabea. Ja, danken dir, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, ein wenig mit von dem zu berichten, eben was du gemacht hast oder was du auch aktuell noch machst. Vielen Dank dafür. Wenn ihr, die ihr jetzt hier zuhört, auch noch Fragen habt, vielleicht ganz konkret noch an Rabea, die jetzt in dieser Podcast-Folge nicht beantwortet werden konnte, meldet euch gerne, auch wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche konkreten Wünsche habt, wen man sonst vielleicht auch mal noch einladen kann hier in diesen Podcast, dann meldet euch per Mail an podcast@wycliffe.de. Wir würden uns freuen, wenn wir da ein wenig mit euch in Kontakt sein und bleiben können und freuen uns auf eure Rückmeldung und euer Feedback. Und in diesem Sinne sage ich noch einmal vielen Dank, Rabea, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Auch von mir. Tschüss. Gottes Segen zusammen.